Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Die Bücher von Richard David Precht versammelt, die füllen inzwischen schon ein ganzes Regal. Fast kann man gar nicht so schnell lesen, wie der bekannteste Publikumsphilosoph des Landes schreibt. Sei du selbst heißt das neue Buch. Und eins ist jetzt schon klar, diesen Imperativ, sei du selbst, den hat der Autor beim Schreiben dieses Buches auf jeden Fall selbst beherzigt. Denn die Begeisterung dieses Vielschreibers für seine eigenen Stoffe, die nutzt sich kein bisschen ab, sondern ganz im Gegenteil, die scheint noch an sich selbst zu wachsen. Herzlich willkommen, Richard David Precht.
Danke schön.
Herr Precht, sei du selbst ist der dritte Band Ihrer Philosophiegeschichte. Es sind stolze 550 Seiten Text plus Anhang geworden. Und ganz kurz zur besseren Orientierung. Im ersten Band, da ging es um die Antike. Im zweiten um Renaissance und Aufklärung. Jetzt also die Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Man spricht gerne vom langen 19. Jahrhundert und meint damit den Zeitraum von der Französischen Revolution 1789 bis zum Ersten Weltkrieg 1914. Und Sie haben jetzt dieses Buch natürlich geschrieben, weil nach Band 2 eben Band 3 kommt. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, warum ist es denn augenöffnend, sich hier heute und jetzt mit der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts zu befassen?
Also ich denke, das Spannendste an der Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert liegt darin, dass es doch einige interessante Parallelen zur Gegenwart gibt, die darin begründet sind, dass das 19. Jahrhundert die erste industrielle Revolution verarbeiten muss. Und die erste industrielle Revolution ist ja nicht nur der Beginn der Industrieproduktion und damit quasi des Kapitalismus, des modernen Kapitalismus, sondern es ist gleichzeitig das Ende der 2000 Jahre alten Herrschaft von Adel und Kirche. Ein neues Betriebssystem wird installiert, bürgerliche Leistungs- und Lohnarbeitsgesellschaft, und das verändert eigentlich alles. Und die spannende Parallele ist, wir gehen jetzt ins zweite Maschinenzeitalter ein, in dem nicht in erster Linie die menschliche Hand, sondern das menschliche Gehirn ersetzt werden soll. Und wieder stellt sich die Frage, was wird das für ein Betriebssystem sein, das daraus hervorgeht? Und wir haben spannende Parallelen. Auf die Französische Revolution und auf die industrielle Revolution folgte als erstes die Restauration. Die Bourbonenkönige kommen 1815 zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts wird Frankreich von einem Crackpot namens Louis Bonaparte, also Napoleon III., regiert, der erstaunliche Ähnlichkeiten mit Donald Trump aufweist. Und dass insgesamt der Rassismus aufflammt, dass der Nationalismus aufflammt, das sind ja alles Dinge, die wir heute auch wieder erleben, die immer dann passieren, wenn die Menschen spüren, dass der Boden anfängt zu schwanken, dass ihre Identität verloren geht und ein positives Neues nicht in Sicht ist. Und insofern ist die Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert sehr heilsam für das, was wir jetzt im 21. Jahrhundert erleben und was gerade erst begonnen hat.
Auf diese Parallelen wollen wir unbedingt noch weiter zu sprechen kommen. Sie haben jeden dieser Bände im Titel auf einen Imperativ gebracht, also natürlich auf einen aussagekräftigen Imperativ. Für die Antike erkenne die Welt, für die Aufklärung erkenne dich selbst und jetzt sei du selbst. Das heißt, da gibt es eine Verschiebung im Fokus vom Erkennen hin auf das in der Welt sein, auf die Lebensform. Warum diese Verschiebung?
Die antike Welt, von eigentlich einer einzigen Ausnahme abgesehen. Die antike Welt denkt, es ist die Aufgabe, eine objektiv vorhandene Realität so zu erkennen, wie sie ist. Und das sehen die allermeisten Menschen im Alltag so, das sehen auch sehr viele Naturwissenschaftler bis heute als ihr Metier. Die Philosophie wird aber dann, zweiter Band, von erkenne die Welt auf erkenne dich selbst gehen, weil man erkennt, dass wir ja objektive Aussagen über die Welt gar nicht fällen können. Wie sollen wir das denn tun? Ich meine, jeder, der hier sitzt, hat ein Wirbeltiergehirn und lebt in seinem Bewusstseinszimmer. Das, was wir hier gerade tun, findet in Ihrem Bewusstseinszimmer statt. Und Sie würden niemals endgültig wissen, ob das, was Sie hier in diesem Moment erleben, nur Gegenstand Ihres Bewusstseins ist oder ob es real existiert. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es real existiert, aber es gibt überhaupt keine Sicherheit, weil alle Bestätigungen auch wieder in Ihrem Bewusstsein stattfinden. Die Philosophie macht also die große Wende von dem Erkennen der Objektivität auf die Erkenntnisse des eigenen Erkenntnisapparates, der diese Objektivität nach Maßgabe des menschlichen Erkenntnisapparates konstruiert. Zweiter Band. Im dritten Teil, und das beginnt mit Sören Kierkegaard, es verstärkt sich bei Nietzsche, kommt ein Zweifel daran, dass die rationalen und kognitiven Fähigkeiten des Menschen besonders gut dafür geeignet sind, ihn tatsächlich zu erfassen. Also von Kierkegaard kommt die Feststellung, dass Leben das ist, was passiert, während wir versuchen, uns selbst zu verstehen. Jede Erklärung, die Sie über sich und Ihr Leben machen, ist immer eine Erklärung im Nachhinein. Und der Verstand kann das Sein eigentlich gar nicht zureichend begreifen. Und deswegen der Imperativ, sei du selbst, statt erkenne dich selbst.
Gleichzeitig gibt es aber noch eine Bewegung, eine Verschiebung im 19. Jahrhundert, die mindestens genauso wichtig ist, nämlich es gibt einen unglaublichen Boom innerhalb der Biologie, also einen Wissensboom. Und damit kommen auch die Evolutionstheorien in die Welt. Und da kann man ja eigentlich fast sagen, das, was Galilei für das 17. Jahrhundert war, war Darwin mit seiner Evolutionstheorie fürs 19. Jahrhundert. Wie hat jetzt diese Evolutionstheorie das Selbstverständnis der Philosophie verändert, geprägt, durcheinandergebracht?
Also was Sie sagen, ist vollständig richtig. Also die Biologisierung des menschlichen Lebens richtete sich gegen das metaphysische Verständnis des menschlichen Lebens. Man kann sagen, Gott stirbt nicht erst bei Nietzsche, sondern er stirbt spätestens mit Darwin. Und man muss sagen, die Evolutionstheorie hatte ja schon eine bedeutende Geschichte vor Darwin. Also in Form von Lamarck oder von Georges Cuvier. Cuvier hat zwar nicht geglaubt, dass sich die Arten verändern können, aber das ist sozusagen, dass die Geschichte eine sehr, sehr lange Geschichte ist, die Geschichte des Lebens. Ich meine, man hat früher noch gedacht, zu Anfang des 18. Jahrhunderts gedacht, dass die Geschichte reicht einige 10.000 Jahre zurück. Lamarck ist der Erste, der mit Jahrmillionen hantiert. Plötzlich wird der Mensch aus dem Mittelpunkt der Schöpfung gerissen. Er wird biologisiert und er ist sozusagen nur noch ein Zufallsprodukt auf einer langen, langen Kette der Evolution. Und das hat natürlich Auswirkungen, weil die Philosophie den Menschen jetzt nicht mehr in einem System ins Zentrum der Welt stellen kann. Sondern aus systematischer Philosophie wird eine Perspektivierung des Menschen und es entsteht ein neues Begriff, nämlich Weltanschauung. Man wirft jetzt ein bestimmtes Licht auf den Menschen, ein bestimmtes Licht auf die Gesellschaft, weil der Mensch ja eigentlich nicht mehr im Zentrum des Universums steht. Das ist eine große Veränderung. Und das Zweite ist, dass von den Naturwissenschaften aus der Gedanke in die Philosophie übertragen wird, muss die Philosophie jetzt nicht auch endlich mal anfangen, exakte Wissenschaft zu werden. Bis heute gibt es Philosophen, sehr viele an unseren Universitäten, die verstehen sich als Wissenschaftler. Das ist ein neues Verständnis von Philosophie und hat auch einen beträchtlichen Haken. Je wissenschaftlicher die Philosophie im engeren Sinne wird, umso wenig bleibt noch für sie übrig. Weil all die großen Fragen lassen sich gar nicht verwissenschaftlichen und am Ende bleibt Sprachlogik übrig. Und die Verwissenschaftlichung der Philosophie ist der Beginn ihres Bedeutungsverlusts.
Genau, also in dieser Lage, Sie haben es gerade sehr schön und anschaulich beschrieben, die Weltordnung scheint irgendwie völlig aus den Fugen zu sein. Während sich gleichzeitig auch der technische Fortschritt überschlägt, entstehen dann unterschiedliche Denkansätze, die sich teils ineinander verweben, teils aber auch in harter Opposition zueinander stehen. Von der Existenzphilosophie, diesem unglaublichen Hinzoomen auf den einzelnen Kierkegaards titelgebenden Sei du selbst, haben wir schon ein bisschen gehört. Gleichzeitig entsteht mit dem Materialismus eigentlich so etwas wie das Gegenprogramm zur Existenzphilosophie. Und da entsteht die Idee, dass die Sozialphilosophie genauso vorgehen könnte wie eine Naturwissenschaft, dass also auch das Soziale feststehenden Gesetzen unterworfen sei, die es zu entschlüsseln gelte. Und das ist doch eine völlig unglaubliche Idee, die die Sozialphilosophie damals so prägt wie keine andere Idee damals, oder?
Es ist vor allem eine erschreckend moderne Idee. Also dadurch, dass man versucht, das Gesellschaftsleben naturwissenschaftlich zu beschreiben und glaubt, dass man, also Auguste Comte, ja, denkt 1830 und 1840 und auf eine andere Art und Weise John Stuart Mill auch, es ist noch 20, 30 Jahre Arbeit und dann haben wir das Zusammenleben der Menschen und die Gesellschaft exakt wissenschaftlich beschrieben. Das ist ein Projekt, was bis heute nicht besonders gut funktioniert. Aber diese Vorstellung, dass wir heute in der heutigen Zeit mit den unglaublichen Datenmengen, die wir haben und so weiter, auf naturwissenschaftlicher Ebene Gesellschaft beschreiben können, ist wieder sehr, sehr, sehr aktuell geworden. Und es ist ja klar, in dem Moment, wo man nach dem Vorbild der Naturwissenschaften Gesellschaft versucht zu erklären, wird man blind für bestimmte Eigendynamiken der Gesellschaft, die nicht ins naturwissenschaftliche Erklärungsraster fallen. Denn die messbare Seite der Welt, wie Martin Seel sagt, ist nicht die Welt, sondern es ist die messbare Seite der Welt. Aber durch die Verwissenschaftlichung der Philosophie wird dieser Blick geworfen, dass man denkt, man könnte im Sinne von exakter Wissenschaft Gesellschaft minutiös beschreiben. Für die Philosophie bedeutet das, sie verliert zwei Kinder. Das eine ist die Soziologie Also aus Gesellschaftsphilosophie wird Soziologie, Philosophen sind nicht mehr zuständig. Und sie verliert auf der anderen Seite die Psychologie. Die Psychologie interessiert...
Also diese beiden Disziplinen, die koppeln sich dann sozusagen aus.
Die koppeln sich im Laufe des 19. Jahrhunderts aus, sodass sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Philosophen permanent fragen, wozu gibt es eigentlich noch Philosophie? Wenn für den einzelnen Menschen die Psychologie da ist und wenn für die Gesellschaft die Soziologie da ist.
Und gleichzeitig, wenn wir jetzt nochmal den Bogen, weil Sie sprechen, haben gesagt, das ist eine unglaublich aktuelle, gegenwärtige Idee, diese Art von Wissenschaftsdogma in der Philosophie. Wenn wir ins Heute gucken, dann können wir da sehen, es gibt sogenannte Sozialingenieure im Silicon Valley, die sozusagen an der perfekten Transparenz arbeiten. Also würden Sie sagen, letztendlich ist der Positivismus von damals der Sieger unter den Utopien?
Mit Sicherheit nicht der endgültige Sieger, aber die Leitideologie unserer Zeit. Also wir leben in einer Welt, die tatsächlich die messbare Seite der Welt anfängt, mit der Welt zu verwechseln. Wir leben in einem Messbarkeits- und Planbarkeitswahn, der sich einen enormen Angriff auf den Humanismus darstellt. Alles, was in ihrem Leben wirklich einen Wert hat, entzieht sich der Planbarkeit. In ihrem wirklichen Leben ereignen sich Geschichten. Geschichten ist das, was passiert, wenn was dazwischen kommt. Die Vorstellung der Digitalingenieure ist, ein Leben zu leben, in dem gar nichts mehr dazwischen kommen kann, weil alles im Grunde genommen berechenbar ist, weil alles transparent ist, weil alle Faktoren und so weiter berechnet werden. Und hier findet im Augenblick, und das ist der Konflikt unserer Zeit, zwischen dem klassischen Verständnis von Humanismus, der Mensch als etwas Irrationales, Emotionales, schwer Verständliches, Widersprüchliches, in die Vorstellung des Positivismus, dass man menschliches Leben, menschliche Gesellschaft, menschliche Zukunft am Reißbrett planen kann. Es ist nur eine Frage, wie groß die Datenmengen sind.
Springen wir nochmal zurück, denn das Paris von damals, das hätte nicht nur zum Zentrum des Einheitlichen, des Positivistischen Europas werden sollen, wäre es nach Comte gekommen, sondern es war tatsächlich auch, man würde heute vielleicht sagen, so etwas wie ein Start-up-Paradies des Sozialismus, also der Hotspot der Frühsozialisten. Es gab eigentlich kein sozialistisches Konzept, das damals dort nicht diskutiert worden wäre. Und da muss man doch sagen, wegen dieser unglaublichen Prominenz, die später dann Karl Marx und Engels entfalten sollten, fristen die Frühsozialisten eigentlich so ein bisschen wie ein Schattendasein in unserem heutigen historischen Gedächtnis. Und das doch völlig zu Unrecht, oder?
Also ich finde Ihre Formulierung Start-up-Metropole des Frühsozialismus großartig. Weil es trifft exakt, was damals los war. Als Marx nach Paris kam und Engels nach Paris kam, da gab es da bereits alle erdenklichen Spielarten von Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Und Marx und Engels kannte überhaupt niemand. Und heute kennt man fast nur noch Marx und Engels und all die anderen kennt man nicht mehr. Und das Spannende ist, dass sowohl die englischen wie die französischen Frühsozialisten eine ganze Reihe von spannenden Gedanken hatten, die nicht in bestimmte Fehler und in bestimmte Fallstricke verwickelt waren, die den Marxismus später so unerträglich gemacht haben. Und ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert ganz gut daran tun, diesen Ideenvorrat uns nochmal genau anzugucken. Also zum Beispiel interessant, von den Franzosen aufgegriffen, aber in England entwickelt, William Godwin.
Ja.
Ja, jemand, der bei mir einen größeren Stellenwert kriegt, als in Philosophiegeschichten normalerweise üblich ist. William Godwin entwickelt die Theorie davon, dass Maschinen irgendwann dazu führen, dass die Leute befreit werden, weil sie immer weniger arbeiten. Das ist etwas wahnsinnig Aktuelles für das 21. Jahrhundert, wo hochintelligente Maschinen sehr viel menschliche Arbeit abnehmen können. Und statt mal zu überlegen, ob das nicht ein menschheitsentwicklungstechnischer Fortschritt ist, betrachten wir den Wegfall von Arbeit in unserer Gesellschaft immer noch als das größtmögliche Problem oder den größtmöglichen Unfall, der passiert. Und wenn demnächst eine größere Arbeitslosigkeit einsetzt, dann werden wir nicht mehr über das Klima reden, sondern wir werden nur noch das betrauern. Und ich bin pausenlos damit beschäftigt, mit Gewerkschaftern und Sozialdemokraten zu reden, die glauben, der Wert und die Würde eines Menschen hinge von seiner Lohnarbeitsleistung ab. Und da würde es diesen Leuten ganz gut tun, mal frühsozialistische Literatur zu studieren und sich zu überlegen, welchem eigenartigen, kontingenten Dogma sie in diesem Punkt anhängen. Denn wenn ich in Düsseldorf in ein teures Kaufhaus in der Woche gehe und lauter Gattinnen da ihre Pelzmäntel aussuchen, habe ich nicht das Gefühl, dass sie ein Würdeproblem mit ihrem Leben haben. Also wer über ausreichend Geld verfügt, bemisst den Wert seines Tuns nicht mehr an der Lohnarbeit. Sondern das ist das, was man den Leuten eingeredet hat, dass sie so viel wert sind, wie ihr Lohn ist, die schlecht bezahlten Tätigkeiten machen. Und die Sozialdemokratie verteidigt ausgerechnet dieses Ethos.
Apropos genügend Geld, man könnte ja jetzt sagen, naja, in einer gewissen Weise knüpft auch der Sozialismus an diesen Imperativ sei du selbst an, wenn auch in radikaler Abwandlung. Denn, jetzt mal sehr simplifiziert, sagt er eigentlich, sei du selbst, sowas kann auch nur so ein Großkaufmannssöhnchen wie Kierkegaard in die Welt setzen. Denn damit das wirklich für alle und nicht nur für ein paar wenige Privilegierte gelten kann, da müssen sich die ökonomischen Voraussetzungen grundsätzlich ändern. Denn das Sein bestimmt eben das Bewusstsein.
Ja.
Und wir wissen alle, Karl Marx sollte dann der prominenteste historische Materialist werden. Warum hat er die Frühsozialisten derart in den Schatten gestellt?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also Marx hatte er eigentlich Wirkung und Anerkennung erst im Alter. Und in der ganzen früheren Zeit davor spielte überhaupt gar keine Rolle. Und eigentlich erst in den späten 1860er Jahren kommt er überhaupt durch die Internationale und so zu einer gewissen Prominenz. Vorher war der die völlige Schattenexistenz, übrigens schon aus dem Grund, Deutschland war kein Nationalstaat und Deutschland war kulturell in nichts führend. Und aus der Sichtweise der Franzosen war Deutschland ein Entwicklungsland in kultureller Hinsicht und aus der Sichtweise der Engländer ebenfalls. Wer also aus Deutschland kam, wurde per se schon mal überhaupt nicht ernst genommen. Ich meine, auch Hegel ist nirgendwo in der englischsprachigen Welt und von sehr wenigen Ausnahmen aus der französischen Welt überhaupt rezipiert oder ernst genommen worden. Also die Deutschen waren in Deutschland weltberühmt, aber jenseits davon überhaupt nicht. Und auch Marx war nicht mal in Deutschland weltberühmt, sondern ein kleiner Zeitungsjournalist aus Köln. Also das war etwas, wo man nie damit gerechnet hätte, dass von all den vielen Facetten an Sozialismen, Kommunismen, Anarchismen sich ausgerechnet die durchsetzen sollten. Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage, Rezeptionsgeschichte. Als Deutschland die führende Industrienation der Welt wurde und England überholte und starke sozialistische Parteien, nämlich die damalige SPD, entstand, die haben natürlich vor allen Dingen an ihren deutschen Vorfahren, also an Marx, angeknüpft. Und dadurch wird Marx überhaupt erst prominent, richtig prominent eigentlich posthum. Und interessant ist natürlich auch, ich meine, hätte Lenin nicht auf Marx aufgesattelt, sondern hätte versucht, auf Fourier aufzusatteln oder auf Godwin aufzusatteln oder sowas alles, weiß ich auch nicht, ob der Marxismus überhaupt so bedeutend geworden wäre.
Machen wir mal ganz kurz einen kleinen Sprung und zoomen zu den Pragmatikern. Die Pragmatiker sind heute nach wie vor eine sehr einflussreiche Strömung innerhalb der akademischen Philosophie, in der breiteren Öffentlichkeit jetzt aber nicht so unbedingt besonders prominent. Ich habe aber den Eindruck, in Zeiten der Fake News, wo also manche Fakten einfach erfinden, andere Fakten dagegen so behandeln, als wären sie Bäume, die man einfach vorfinden kann, die man einfach zählen kann, täte uns ein bisschen Rückbesinnung auf den Pragmatismus vielleicht gar nicht so schlecht. Denn der Pragmatismus, die Pragmatiker damals, also Peirce, James, Dewey, denen ging es um die Bedingungen von Wahrheit.
Ja.
Was haben die uns heute noch zu sagen?
Ja,
oder vielleicht also wieder zu sagen?
Ich suche mal, weil Peirce ist ein ziemlich kompliziertes Kapitel. Ja. Ganz, ganz bedeutender Logiker. Ich nehme mal William James, der die allgemeinverständlichste Fassung des Pragmatismus entwickelt hat. Ein Philosoph, der unglaublich gut schreiben konnte und wahnsinnig talentiert daran war, populär zu wirken. Ja, also ein ganz, ganz bedeutender, wirklich großer Mann. Er war der berühmteste Philosoph seiner Zeit, auch wenn viele ihn nicht mehr kennen, Psychologe und Philosoph. Und William James hat sich bei der Frage nach der Wahrheit ganz neu orientiert, indem er sich gesagt hat, wie wichtig ist eigentlich Wahrheit? Und stellt eigentlich fest, im Leben, in ihrem ganz normalen Leben spielt Wahrheit eine extrem untergeordnete Rolle. Jedenfalls Wahrheit im emphatischen Sinne. Also, dass sie jetzt ein Riesenverlangen daran haben, eine ganz, ganz, ganz objektive Wahrheit zu erkennen. Er sagt, bis auf so ein paar Fachwissenschaftler interessiert das keinen Menschen. Der normale Mensch ist froh, wenn er für irgendwas eine Wahrheit gefunden hat, wie schnell, wie zufällig auch immer. Und auf diesen Standpunkt stellt er sich dann und lässt sich davon auch nicht mehr abbringen, weil sich die Wahrheit nach der Nützlichkeit bemisst. Das heißt also, wenn ich Ihre Weltsicht, politische Weltsicht, mit einer Information konfrontiere, die Ihnen überhaupt nicht in den Kram passt, dann werden Sie sie entweder ignorieren oder Sie werden mich zum Schwachkopf erklären und dann brauchen Sie Ihr Weltbild nicht weiter zu überdenken. Das findet gegenwärtig bei dem menschengemachten Klimawandel statt. Ne? Also es ist ein großes Problem für Donald Trump, es ist ein großes Problem für die AfD und ein zunehmendes Problem für die FDP, den menschengemachten Klimawandel im vollen Umfang anzuerkennen, weil man da nicht weitermachen kann wie bisher. Was macht man also? Man leugnet ihn, ist das Problem los. Das ist ein schönes Beispiel, was zeigt, dass es diesen Menschen geht es nicht um Wahrheit, sondern um nützliche Wahrheiten. Und diesen Zusammenhang zwischen der Nützlichkeit bei der Wahrheitsfindung wird evolutionär begründet. Es ging in der Savanne unserer Vorfahren in keiner Form darum, objektive Wahrheiten zu erkennen, sondern zu wissen, wo die Wasserlöcher sind, also nützliche Wahrheiten zu sammeln. Und die Nützlichkeit und die Wahrheit sind im Leben eines jeden Menschen, um sich gut orientieren zu können, so eng miteinander verschränkt, dass absolute Wahrheiten im Leben der allerwenigsten Menschen eine ernstzunehmende Rolle spielen. Und darüber aufgeklärt zu haben, ist eine sehr schöne Vorlage, um zu verstehen, warum die Bedeutung von Fake News so groß ist und warum es so viele Menschen gibt, die mit holzhackerischer Sicherheit Urteile über Dinge fällen, von denen sie eigentlich nicht viel verstehen.
Lassen Sie uns abschließend noch ganz kurz auf die Väter der Soziologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts schauen. Große Namen hier, Simmel, Dürkheim, Weber. Ich picke jetzt mal kurz Dürkheim heraus, weil der hat einen Begriff geprägt, der sehr aktuell ist, nämlich die Anomie. Und mit diesem Begriff hat er das Industriezeitalter als eine Zeit beschrieben, in der die ökonomische und auch die technische Entwicklung, die soziale, die wünschbare soziale, komplett abhängt. Und ich denke, 100 Jahre später müssen wir uns eigentlich eingestehen, dass diese Art von Ungleichzeitigkeit im digitalen Zeitalter erst so richtig einschlägt, auf noch einem viel globaleren Niveau.
Ja. Das ist völlig richtig beobachtet. Dürkheim in der Zeit der zweiten industriellen Revolution, also der Zeit der Elektrifizierung und dem Beginn der industriellen Massenproduktion, stellt fest, dass der technische Fortschritt so viel schneller galoppiert als die gesellschaftlichen Entwicklungen, zum Beispiel die Anpassung der Moral an die Folgen des technischen Fortschritts, überhaupt passieren kann. Und nennt diesen Zustand Anomie, das ist im Grunde genommen die Situation der Unregierbarkeit. Und das ist etwas, vor dem wir heute widerstehen. Der technische Fortschritt ist im Augenblick der rasante Treiber unserer Gesellschaften. Und die gesellschaftlichen Auswirkungen des technischen Fortschritts sind so enorm, dass sie bei uns bevorzugt von der Politik nicht mal in den Blick gefasst werden. Ja, also wenn im Bundestag das Wort Digitalisierung fällt, dann reden die Leute über Kabelnetzaufbau, dann reden die über 4- und 5G-Netze. Dann reden Sie über die Frage, ist die deutsche Wirtschaft in dem und dem Sektor schnell genug aufgestellt? Und man redet vielleicht noch ein bisschen über Datenschutz, ja, und Cybersicherheit. So, darüber reden wir. Wir reden nicht darüber, dass wir dabei sind, unser gesamtes Gesellschaftssystem zu karnevalisieren. Ja, dass wir dabei sind, das Betriebssystem Gesellschaft auszutauschen und dass die Kapitäne dieses Schiffs überhaupt gar keine Ahnung haben, wohin sie steuern sollen. Das heißt, wir drohen, in einen solchen anomischen Zustand zu fallen. Und Sie haben völlig recht, Dürkheim ist sehr, sehr aktuell.
Aber wenn es so ist, wenn jetzt wieder die technische und ökonomische Entwicklung die soziale derart überrumpelt, was kann, was soll, was muss dann die Aufgabe der Philosophie sein, um diese Art von Ungleichzeitigkeit etwas entgegenzusetzen? Letzte Frage.
Ich glaube, das Wichtigste ist, die Logik hinter der Technik sehr, sehr genau zu verstehen. Und die Frage nach der Technik mit der Frage der Sinnhaftigkeit zu verbinden. Das tun wir nämlich nicht mehr. Wir sagen, jetzt kommt die technische Entwicklung und dann gibt es Mensch-Maschine-Schnittstellen und dann gibt es Superintelligenz und dann übernehmen die Maschinen die Herrschaft oder wie auch immer. So, und wir tun das so, als wäre das naturgesetzlich, würde das alles feststehen. Das kommt. Und wir müssen uns an das, was kommt, anpassen. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Von alleine kommt das alles nicht. Das sind Menschen, die das machen, das sind Firmen, die das machen, das sind Entscheidungen, die da getroffen werden und die nur deswegen getroffen werden können, weil die Menschen sich die Auswirkungen des Ganzen für sich überhaupt nicht ausmalen können. Und jetzt wäre die Aufgabe der Philosophen, Aufklärung darüber zu machen, was das eigentlich wirklich alles bedeutet. Für jeden Einzelnen bedeutet, für Gesellschaften bedeutet, für Kultur bedeutet und so weiter. Und diese Dimension ist heute so wichtig, dass ich mir wünschen würde, es gäbe Tausende von Philosophen, die sich damit beschäftigen würden und etwas weniger, die sich mit formaler Logik und mit Platon in heutigen Zeiten beschäftigen.
Herr Precht, ganz am Schluss noch eine letzte Frage. Und zwar, Sie haben im Deutschlandfunk Kultur verraten, dass bevor wir uns auf Band 4, also auf die Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ab den 20er Jahren freuen dürfen, wird es noch einen kleinen anderen Band geben. Was wird da zu finden sein?
Da werde ich über das, was ich zuletzt gesagt habe, schreiben. Das heißt also, ich werde mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und werde versuchen zu verstehen, was das ist. Und vor allen Dingen darüber hinaus zu verstehen, was das für uns alle bedeutet.
Wir sind gespannt. Herzlichen Dank, Richard David Precht.